Willkommen zurück. Wir sind im ersten Advent. Heute beginnt ein neues Kirchenjahr. Das Kirchenjahr wird spannenderweise begonnen mit der Erwartung, dass etwas geschieht, ja, dass etwas Neues geschieht, dass etwas kommt, dass jemand kommt. Hört euch das an, ein Abschnitt aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom, die er selber ja nie kennengelernt hat. Und vielleicht ist es deshalb auch so treffend, was er in diesem Brief an die ersten Christen in Rom geschrieben hat. So schreibt er im 13. Kapitel: Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten steht, das wird in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und das tut, weil ihr die Zeit kennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt. Der Tag nahe herbeigekommen. So, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Ja, meine Gedanken dazu, zu diesem Text von Paulus, naja, er macht es ja ohne Umschweife, sagt er ganz klar, ein paar Worte zum Lebensstil der Christen. Und da könnte man schon sagen, Christen sind keine Selbstdarsteller, Christen sind Jesusdarsteller. Auf der Bühne der Welt stellen sie ihn dar, seine Worte, sein Leben, seine Geschichte, seine Botschaft. Sie nehmen sich zurück, um ihn Christus der Welt zu zeigen, wie er war, was er ihnen bedeutet und was er für die Welt bedeuten kann. Christen sind Jesusdarsteller, keine Selbstdarsteller. Das ist Paulus wichtig, weil es ihm um das Wichtigste geht, das Jesus einem Menschen geben kann, die Freiheit. Und die größte Freiheit, die ein Mensch haben kann, ist die von sich selbst, seinem Geltungsdrang. Der macht ihn zum Selbstdarsteller. Schaut her, wie toll ich bin. Schaut meine Klamotten an, meine Topfigur, meine Erfolge, meine Leistung. Zack, zack, zack. Wer sich selbst darstellen muss, ist von sich abhängig. Er ist unfrei. Zum Geltungsdrang gehört das Vergleichen mit anderen, aus dem schnell der Neid und die Gier werden, an sich zu nehmen, was dem anderen gehört. Dieser Unfreiheit stellt Paulus das Christsein gegenüber. Er sagt: Frei bist du, wenn du an Christus gebunden ist, der dich frei macht. Vor ihm brauchst du dich nicht darstellen. Dieses unsägliche Drehen um die eigene Person brauchst du bei ihm nicht. Für ihn bist du okay, wie du bist. Mit Licht und Schatten. Im Glauben an ihn bist du frei davon, dich darstellen und mit anderen vergleichen zu müssen. Dem Apostel Paulus ist diese Freiheit so wichtig, dass er sogar meint, man solle als Christ keine Schulden machen, denn gerade diese machen ja wiederum abhängig. Deshalb sei hier erinnert an die vielen Menschen in Deutschland, die überschuldet sind. Und es nimmt ja zu. Sie könnten aus ihrem Leben erzählen, wie sich diese Abhängigkeit vom Schuldenhaben anfühlt. Und wie sehr sie dem Leben ihren Stempel aufdrückt. An Christus Glauben drückt sich in der Art und Weise aus, wie ich lebe. Das betont Paulus ja sehr stark. Er zitiert da einige von den 10 Geboten, wie sie im zweiten Buch Mose stehen, der Tora des jüdischen Volkes. Und diese 10 Gebote waren ja gemacht worden, um das Zusammenleben im Volk zu regeln. In einem zweiten Zitat aus dem Alten Testament fasst Paulus dann zusammen, dass die Liebe das Wichtigste sei, denn sie tut dem Nächsten nichts Böses. Wenn wir aber schon bei der Nächstenliebe sind, dann muss natürlich Jesus jetzt auch zur Sprache kommen. Was ist denn seine Auffassung von Liebe? Er treibt die Nächstenliebe des Alten Testaments auf die Spitze, indem er in der Bergpredigt sagt, liebt auch die Feinde. Und die Feindesliebe, wie sie Jesus versteht in der Bergpredigt, leitet sich ab aus der Nächstenliebe. Aber es ist jetzt eine Liebe, die Feindesliebe, die nicht zu überbieten ist. Das ist, wie wenn man auf dem höchsten Berg der Welt stünde und wüsste, weiter nach oben geht's wirklich nicht. Mit der Feindesliebe will Jesus sagen, wenn Liebe überhaupt, dann richtig, ohne Ausnahme, auf die Spitze getrieben. Und wen nimmt man gerne aus von der Liebe? Den Feind, also der, dem ich Spinnefeind bin, den ich überhaupt nicht ertragen kann, den ich eigentlich vernichten will. Von dem es am besten wäre, es gäbe ihn nicht, weil er nicht meinen Vorstellungen und meinem Weltbild entspricht. Doch meist bekämpfen wir im Feind nur die dunkle Seite in uns, in die noch kein Licht gekommen ist. Und je stärker wir einen Feind bekämpfen, umso dunkler ist die Stelle in uns und umso mehr lenken wir von uns selber ab. Den Feind hassen, jetzt mal als Bild genommen, ist deshalb die höchste Form der Abhängigkeit von sich selbst. Den Feind zu lieben, dagegen ist die höchste Form der Freiheit. Lieben gelingt nur durch Vergeben. Wenn mir das von Jesus geschenkt wird, lasse ich los, was mich innerlich bindet. Ich lasse die Verletzungen heilen, ich löse mich von Vorwürfen, ich lasse den Zwang los, den anderen dort haben zu wollen, wo ich ihn haben will. Feindesliebe ist deshalb auch die höchste Form der Selbstliebe. Wer den Feind lieben kann, hat Frieden gefunden. Und noch ein Punkt zur Feindesliebe. Darin drückt sich am stärksten die Liebe an sich aus, auch die göttliche Liebe, denn es ist eine Liebe, die nichts erwartet vom anderen. Und am stärksten ist diese Liebe eben da, wo sie den Feind betrifft, denn von diesem ist nun wirklich gar nichts zu erwarten an Dank oder Entgegenkommen. Und deshalb ist die Feindesliebe die reinste Form der Liebe und damit auch Ausdruck der göttlichen Liebe. Also, Christen sind Jesusdarsteller, keine Selbstdarsteller. Klar ist es einfacher, sich selbst darzustellen, als einen Christus darzustellen in der Welt. Von den Selbstdarstellern sagt jetzt Paulus auch ein paar Sachen. Zum Beispiel, sie fressen und saufen, sie ergötzen sich an Pornografie und sie leben gern ausschweifend und unter ihnen treiben Hader und Eifersucht ihre Spielchen. Dies alles nennt Paulus jetzt Werke der Finsternis. Mit den prassenden Verschwendern und jenen, die gierig alles in sich hineinfressen und saufen, die rumkrölen und sich wichtig nehmen, hat Paulus Menschen des damaligen Rom vor Augen, und zwar die Oberschicht. Deren maßloses Gehabe schildert er auch im ersten Kapitel des Römerbriefes, ist auch damaligen Philosophen ein Dorn im Auge. Seneca zum Beispiel, der von 6 vor Christus bis 64 nach Christus gelebt hat, und damit ein Zeitgenosse von Paulus war, geißelt den Lebensstil der damaligen Oberschicht. Mein Großvater würde sagen, haute volée. Er sagt von ihnen folgendes Zitat: Jetzt wird man mehr von Ehebrüchen als anders sündigen und die Keuschheit wird ihr Zügel sprengen. Jetzt herrscht eine übertriebene Körperpflege und eine Sorge um die Schönheit um den Preis geistiger Hässlichkeit. Trunkenheit wird einmal in hohem Ansehen stehen und die Rekorde im Saufen werden als Leistung gelten. Zitat Ende. Da liegt doch Paulus auf einer guten Linie. Er hat sich im Grunde nur die Beobachtungen anderer hochstehender ethischer Menschen zu eigen gemacht. Nun, jede Generation hat ihre eigene ausschweifende Lebensweise. Doch sie ist im Übrigen sehr stark in der Oberschicht oder in der gehobenen Bildungsschicht zu erkennen. Kürzlich hat jemand gesagt, je intelligenter, umso mehr wird gesoffen. Doch Paulus hält nicht einfach eine Strafpredigt. Warum? Warum auch? Strafpredigten bringen ja eigentlich nichts. Und in der Regel bewirken sie auch nichts. Die Strafpredigt fragt nach dem Was und Wie. und sie hält Vorschriften und Verhaltensweisen vor. Doch Paulus fragt nicht nach dem Was und Wie, er fragt nach dem Wer. Er sagt: Ich will nicht, dass ihr als Christen so lebt. Ihr habt eine andere Rolle zu erfüllen in der Welt und vor der Welt. Ihr seid keine Selbstdarsteller, sondern Christusdarsteller. An eurer Lebensweise soll die Welt erkennen, dass ihr freie Menschen seid, weil ihr Christus gehört. Und dann natürlich jetzt ein Blick auf die jungen Leute, die in unsere Kirche kommen, Konfirmanden, ja, dass sie das kennenlernen, dass es eine andere Möglichkeit gibt, sich in der Welt zu verhalten, nämlich als Christinnen und Christen. Allein, wie man fair und respektvoll sich in der Gruppe gibt, wie man miteinander umgeht. Und das sollen sie darstellen, das sollen sie lernen, ja, wie das gehen kann. Und sie sollen auch soziale Projekte kennenlernen. Also wie man menschenwürdig sich engagieren kann, damit Menschen ihre Würde bekommen. Ich zähle mal hier auf, bin nicht weit weg von Freiburg, die Kiew-Hilfe zum Beispiel, das Einlädele in Freiburg oder das Vaterhaus in Kiew oder die Bahnhofsmission, wo Reisende zur Ruhe kommen, ein Weltladen, der fair gehandelte Produkte verkauft und sich dafür einsetzt. Dass es also keinen Sinn macht, wenn die eine Hälfte der Welt auf Kosten der anderen lebt. Ja, und dass sie vieles und vieles noch mehr kennenlernen. Dass sie also von einer anderen Wirklichkeit umhüllt sind, umgeben sind, die sie prägt. Dass sie also anders angezogen sind wie die große Masse der Welt. Am Ende des vorgelesenen Textes von Anfang sagt ja Paulus etwas sehr Ungewöhnliches. Er sagt: Zieht den Herrn Christus an. Was hat es denn damit auf sich? Wie kann ich einen Christus anziehen? Ja, das ist so, da erinnert er die Christen in Rom an ihr Urdatum, nämlich die Taufe. Muss man sich so vorstellen, dass früher die Leute waren ja Erwachsene, die sich entschieden haben, als Christen zu leben. Wenn die sich taufen ließen, dann sind die in ein richtiges Taufbecken runtergestiegen und wurden dreimal untergetaucht auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also das Alte stirbt ab, wird abgewaschen und dann kommen sie raus und dann steht sie aus dem Taufbecken raus und dann steht draußen ein Helfer mit einem weißen Gewand. Und dann sagt der Täufer zu dem Täufling: Zieh den Herrn Christus an. Und dann wird ihm dieses neue Gewand als Sinnbild der neuen Existenz umgelegt. Davon leitet sich zum Beispiel auch bei der Erstkommunion dieses weiße Gewand ab, das die Neunjährigen dann anziehen. Also es ist im Grunde eine Tauferinnerung des Paulus. Ihr habt doch bei eurer Taufe euch entschieden, im Sinne des Christus zu leben, von ihm und seiner Art, das Leben zu sehen und den Glauben zu leben und Gott zu erkennen und zu lieben, doch angezogen. Also werdet dieses Umhangs, dieser Umhüllung in eurem Leben auch gerecht. Also es ist eine ethische Erinnerung, auch eine Ermahnung, sich doch diesem Urdatum der Taufe entsprechend im Leben zu verhalten, Liebe zu üben. Und zwar die Liebe, wie sie Gott dem Menschen zugesprochen hat in der Taufe: Du bist mein geliebtes Kind, in eigenen Leben, im Alltag, ich sag's jetzt mal so, auf die Spitze zu treiben. Ja, das ist doch ein prima Impuls für das neue Kirchenjahr zum ersten Advent. Römer 13. Vielleicht lest ihr mal das ganze Kapitel oder den ganzen Römerbrief. Soweit, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bleibt behütet.